Willkommen zur Bayern 2 Radiorevue. Zu Ehren eines Geburtstagskindes, das verständlich und lebendig schreibt. Über deutsche Geistesgrößen wie Goethe, Nietzsche, Schiller, Heidegger. Mit Bestsellern hat er ihr Erbe zugleich wachgehalten und massenhaft unters Volk gebracht. Rüdiger Safranski. Heute wird er 80. Und vor 12 Jahren hatte ich das Vergnügen, ihm zu begegnen und fragte ihn eingangs, sollte eines Tages jemand eine Biografie über Sie schreiben wollen, würde er dafür aus den letzten Jahren noch Briefe von Ihnen finden?
Ja, ein paar. Aber das meiste ist doch jetzt elektronische Post. Leider.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Rüdiger Safranski, Biograf, deutscher Dichter und Denker.
Sie haben mir umjubelte Biografien geschrieben über Schiller, Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche. Warum gleich die ganz großen Brocken, die Genies?
Naja, für mich gehören sie zu meiner inneren Geschichte. Die hängen da miteinander zusammen, diese Figuren. Und ich hatte eigentlich auch das Glück, dass ich mir ganz nach meiner eigenen Leidenschaft diese Figuren aussuchen konnte.
Und hat es auch also ein bisschen was mit Selbsterhöhung zu tun?
Mit Selbsterhöhung?
Ja.
Ja, das ist eine gute Feststellung. Ich glaube, wenn man sich an diesen Figuren abarbeitet, muss man auch wirklich sein Bestes geben. Und man wird herausgefordert. Man wird zur Hochform gefordert. Auf der anderen Seite hat man aber auch das Risiko, dass der Autor der Biografie dann doch dramatisch abfällt gegen die Figur, über die er schreibt. Vielleicht ist mir das weniger passiert, weil ich doch mit sehr großem Vergnügen diese Bücher schreibe. Und ich glaube, das merkt man dann auch als Leser. Ich habe dann doch wohl nichts Verkniffenes in meinem Verhältnis zu den Figuren. Vielleicht muss ich auch noch eine Sache sagen, die ist mir jedenfalls sehr wichtig. Was ich nicht leiden kann, ist das, was ich Biografismus nenne. Ja, und Biografismus ist für mich diese Kammerdienerperspektive. Also einer Figur sich nähern, im Grunde so mit diesem Gefühl, naja, den kriege ich doch auch noch runter, den ziehe ich doch runter zu mir.
Den
ja.
wühle ich im Nachtkästchen.
Herum. Ja, 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 den Willen zur Entzauberung. Ich versuche, den Zauber, den die Figuren auf mich ausgeübt haben, weswegen ich sie gesucht genommen habe, die Magie dieser Leben und dieser Werke auch vor allem, diesen nicht zu entzaubern, sondern ihn zu erhalten. Und im Grunde meinen Lesern, den Lesern und Leserinnen klarzumachen, es lohnt sich, von dieser Figur fasziniert zu sein.
Und unterm Einarbeiten werden Sie da eher erhoben oder mitunter auch kleinlaut, demütig? Goethe vor Augen, Schiller.
Also das gibt schon so Momente, wo man, also wo ich richtig bewundere. Mein Gott, sagt man sich da, wie hat der das hinbekommen? Aber es gibt auch Momente, naja, wo man merkt, da hat er ein bisschen geschummelt oder da hat er sich hier hinüber geschlichen und so. Also man wird doch ziemlich intim mit den Figuren, auch mit ihren Schwächen natürlich.
Was fällt Ihnen da für ein Beispiel ein? Wo wird man intim? Wo merkt man, da ist er auch nur ein Mensch, hat vielleicht auch ein bisschen was geklaut?
Naja, nun, wenn Schopenhauer, ich habe ja Schopenhauer, wenn er nun loslegt, er war ja nun wirklich kein Frauenfreund, der Schopenhauer, ja. Und wenn man nun aber auch sieht, dass seine doch sehr missbilligenden und ärgerlichen Bemerkungen über das weibliche Geschlecht natürlich auch damit zusammenhängt, dass ihm in diesem Falle die Trauben etwas zu hoch hingen, dass er einfach nicht anerkannt ankam und aus diesem Nicht-Ankommen bei den Frauen dann selber wiederum philosophisches Kapital daraus geschlagen hat, dann merkt man, hoppla, dich durchschaue ich. Ja,
was einen hier großen Überbau aus der Misere
dass da,
gewonnen.
Da blickt man dann doch so auf den Grund und denkt, ja, also dir komme ich da schon auf die Schliche, ja.
Stichwort Überbau. Vor 40 Jahren, da standen Sie einem gewissen Karl Marx noch etwas näher. Von dem stammt ja dieser Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Jetzt beschreiben Sie doch bitte mal Ihr Haus und den Blick aus Ihrem Arbeitszimmer.
Ja, also ich lebe ja in Badenweiler jetzt in der Hauptsache. In Berlin habe ich ja lange gelebt, in München auch eine Weile lang. Die Berliner Wohnung existiert auch nach wie vor, aber in Badenweiler ist jetzt mein Ort. Und das ist ein Schlossplatz, an dem ich wohne. Ich blicke raus, ich sehe mir gegenüber das alte Grand Hotel Römerbad. Ja, ich sehe die Leute über den Platz laufen, die zur Therme hingehen. Ich sehe auf der linken Seite das alte Palais, das alte Schlösschen oder na, wie man es halt bezeichnen soll. Ich sehe rüber zum Kurpark und dort stehen ein paar Sequoia-Bäume. Man stelle sich vor, im Markgräfler Land, es gibt Mammutbäume, die sind 150 Jahre alt, die werden aber 1000 Jahre alt. Das heißt, das sind Bäume, die noch in der Pubertät sind, ja.
Und aber Ihr Haus riesengroß. Selbst ja. Ist eher Palast oder Hütte?
Nein, das ist weder eine Hütte noch ein Palast. Das ist ein Kavaliershaus aus dem 19. Jahrhundert, ganz schön wieder hergerichtet. Und es ist geräumig genug, um alle meine Bücher da unterzubringen. Das ist ja ganz wichtig. Irgendwann mal sucht man ja nicht für sich eine Bleibe, sondern für seine ganzen Bücher. Und da ich mich von Büchern schlecht trennen kann, sogar einen Krimi, den ich gerade mal gelesen habe, schmeiße ich nicht gerne weg, sondern hebe ihn auf. Und das bedeutet, man wird zum Sklaven seiner Bücher und das bedeutet, man muss sich Räume suchen, in denen die Platz haben.
Wir reden über tausende Bücher?
Wir reden über tausende Bücher, ja.
Was hätten Sie so einem arrivierten Typen in so einem Haus, der so lebt, vor 40 Jahren auf die Tür gesprüht?
Ja, wahrscheinlich, wenn ich ehrlich gewesen wäre damals, dann hätte ich neben allen Sprüchen, die ich dann vielleicht gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, das wünsche ich mir eigentlich.
Tief drunten war das schon immer da. Bayern 2, 1:1, der Talk. Und mein Gast ist heute Rüdiger Safranski, Philosoph und Privatgelehrter, könnte man sagen. Und zwischen uns ein neueres Buch, Goethe und Schiller, Geschichte einer Freundschaft. Man sieht die beiden da, der eine hat die Hand auf der Schulter des anderen. Was war denn der eine für den anderen?
Na, zuerst mal waren sie Konkurrenten, bevor sie Freunde wurden, besonders der Schiller, der 10 Jahre jünger war. Und Goethe war schon sehr berühmt, Schiller auch, aber Goethe war doch einfach der König, ja. Und Schiller hatte den Ehrgeiz, auf Augenhöhe jetzt mit Goethe auch zu kommen und fühlte sich auch ein bisschen von ihm, von diesem großen Goethe, etwas von oben herab behandelt. Und man kann also sehen, ehe da eine Freundschaft losging, war erstmal eine wechselseitige Abwehr.
Man kann sich ja kaum vorstellen, dass so zwei Dichterfürsten das ohne Reiberei und ohne Neid vor allem hinkriegen.
Naja, und das Spannende und auch Schöne ist, sie kommen in ein richtig schönes Gespräch zusammen, das auf sie einen solchen wechselweise, solchen tiefen Eindruck macht, dass sie von diesem Moment an, das ist Sommer 1794, sich richtig vornehmen, jetzt werden wir dieses geknüpfte Band immer fester knüpfen. Und in den 10 Jahren, wo sie dann auch in unmittelbarer Nähe miteinander lebten, ist wirklich eine Freundschaft entstanden, die allerdings eine Freundschaft ist, die sehr stark geprägt ist von dem, was sie zusammen tun. Sie haben nämlich das Gefühl, gerade weil sie verschiedene Temperamente sind, Ja, dass sie sich aber in dieser Verschiedenheit wechselseitig herausfordern und steigern und sich helfen, jeweils zu ihren besten Möglichkeiten zu kommen. Das kann man sich kaum vorstellen, wie gut das funktioniert. Der Goethe zum Beispiel, der mehr vom Gefühl her, von der Intuition her lebt und auch dichtet. Der Schiller, der ganz klar vom Intellekt, vom Konzept, von der Absicht, von der Bewusstheit her agiert. Diese beiden ergänzen sich. Der Schiller wird durch Goethe ermuntert, mehr auf sein Gefühl zu hören, auf sein Instinkt gewissermaßen, auf sein Unbewusstes auch. Und der Goethe lernt von Schiller, selber über seine Art zu arbeiten, deutlicher zu reflektieren, sodass man sagen kann, der Schiller schenkt dem Goethe ein Stück Bewusstheit und der Goethe schenkt dem Schiller ein Stück Zutrauen zum Unbewussten. Ja?
Das ist ganz glücklich.
Und das ergibt so eine Ergänzung, die ist grandios. Und schon damals im Übrigen begann dieses geheime Ranking, dass es eine Schillerpartei und eine Goethepartei gab und dass man sagte, wer ist nun eigentlich der Bedeutendere, wer ist der Größere, das ging damals schon los.
Schiller galt ja lang noch als der Bedeutendere und man könnte jetzt meinen, dieser Männerfreundschaft konnten nur noch Frauen gefährlich werden. Beide waren ja Frauentypen, haben sich aber keine ausgespannt.
Nein, wechselseitig haben sie sich sowieso keine ausgespannt, da war nicht daran zu denken. Aber auch sonst, die Frauen waren da erstmal auf Abstand gehalten. Bei Goethe war das ja sowieso so, dass seine Christiane Vulpius, die er zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht geheiratet hatte, das kam dann erst nach Schillers Tod, die hielt er aus dem gesellschaftlichen Verkehr sowieso heraus. Er liebte seine Christiane, aber er zeigte sie nicht vor. Und der Schiller wiederum, der hatte seine Charlotte, die da nach dem Rechten guckten, die aber wiederum ein Verhältnis zu Goethe wie zu so einem Patenonkel hatte. Es war ein wirklicher Männerbund, den die beiden miteinander geschlossen hatten.
Der leider nicht endlos währte, weil Schiller ja lang vor Goethe starb. Goethe wurde 82 und Schiller starb mit 45. Weiß man eigentlich an was genau?
Schiller war immer krank gewesen. Er hatte wohl, wie dann die Ärzte sagten, ein vereitertes Zwerchfell, das den ganzen Körper überschwemmte mit Bakterien und mit Entzündungsherden. So genau können wir das gar nicht wissen. Es ist nur eine Sache, es ist bemerkenswert. Als der Schiller starb, dann haben die Ärzte ihn aufgeschnitten und seziert. Und dann kam der Befund, ja, dieser Schiller, der ist innerlich, ist alles so zerstört, der hätte schon vor 10 Jahren tot sein müssen. Ein Wunder, dass er so lange gelebt hat, ja. Ich habe mal in meiner Schiller-Biografie dann daran angeknüpft, die erste Definition des Idealismus bei Schiller. Idealismus ist, wenn man mit der Kraft seines Enthusiasmus, seiner Begeisterung mindestens 10 Jahre länger lebt, als es der Körper eigentlich erlaubt. Das ist Idealismus. Und das ist der Triumph des Idealismus. So hat Schiller gelebt. So, er war ein unglaublich begeisterungsfähiger und begeisternder Mensch. Noch anders als Goethe war er etwas zurückhaltender zuerst, aber Schiller war erstmal der Feuerkopf, der riss mit. Ja, der Goethe war auch immer der Meinung, dass der Schiller der größere Geist ist als er selbst. Goethe mangelt es ja nicht an Selbstbewusstsein, aber vor Schiller, da zog er den Hut.
Schiller wird ja lang gefeiert als der Größere der beiden, hat es jetzt seit 45 schwer, steht im Schatten von Goethe, kann ja auch nichts dafür, dass Hitler und die Nazis ihn benutzt haben. Drum dürfen Sie jetzt, falls Sie mögen, noch ein Gedicht von Schiller rezitieren. Ich glaube, das finden Sie selbst sehr, sehr schön. Auch das Schöne muss sterben.
Ja, das ist ein Lieblingsgedicht von mir. Nähnie heißt es und das beginnt mit dem wunderbaren Satz: Auch das Schöne muss sterben, das Menschen und Götter bezwinget, nicht die eherne Brust rührt es dem stygischen Zeus. Dann am Schluss heißt es, siehe, da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle, dass das Schöne vergeht, dass das Vollkommene stirbt, auch ein Klagelied zu sein im Mund der Geliebten ist herrlich, denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.
Es gibt so Geburtstage, da kann sich ein jeder fragen, ob er die haben möchte. Wie den von Ulrike Kriener, immer an Heiligabend, und vor genau einer Woche ist sie 70 geworden. Und heute, am Neujahrstag, feiert der Philosoph und Autor Rüdiger Safranski seinen 80. Wir gratulieren in der Bayern 2 Radiorevue. Vor rund 12 Jahren saß er mir gegenüber und ich fragte den am Schwarzwald in Rottweil geborenen, ist das nun gut oder schlecht, dass es bei Ihnen immer mit Silvesterraketen in den Geburtstag hineingeht?
Naja, zuerst dachte ich, es wird meinetwegen geknallt, ja. Und die erste große Enttäuschung meines Lebens ist, dass es nicht so ist, ja. Das ist die frühe Traumatisierung, dass man doch nicht so bedeutend ist, als dass alle Welt knallt. Bloß weil man da ist. Nun ja, aber damit kann man auch leben.
Aber man muss immer gleichzeitig zur Silvesterfeier einladen. Oder man bekommt am 1. Januar abends verkaterte Freunde.
Ja, naja, und vor allem, man bekommt Weihnachten ein Geschenk, bei dem es dann heißt, das ist aber auch schon für Geburtstag, ja. Und da ich dann eine Schwester habe, die 1,5 Jahre älter ist, kamen dann immer die Vergleiche. Deckt das auch den Geburtstag ab? Also, unter diesem Gesichtspunkt war der Geburtstag dann doch nicht so günstig. Auf der anderen Seite ist er gut, 1. Januar kann man nicht vergessen, ne?
Nee, und dann weiß man immer auch, wie alt man wird, sofort, wenn es ja losgeht.
Ja.
Ihre Eltern waren Ostpreußen und sie sagten mal, ich wurde gezeugt in Königsberg und noch im Mutterleib aus Ostpreußen vertrieben. Da ist schon viel Ironie drin oder auch was Wahres, weil ihre Heimat kann ja im Grunde nur... Ja, es Ländle sein.
Naja, ich meine, ich bin ganz einfach nun pränatal geflohen vor den Russen. Und in den Erzählungen war ja immer von dem Russen die Rede. Und ich hatte mir ja zuerst mal vorgestellt, das sei einer, der das alles angerichtet hat. Und
der Ivan.
Ja, ich habe dann auch ein frühes Verdienst, weil ich ja im Mutterleibe war, konnte meine Mutter noch ganz normal 3. Klasse Eisenbahn von Königsberg nach Rottweil fahren. Ich habe ihr im Mutterleibe den Platz verschafft. Schwangere Frauen, die durften das. Und sie hatte wirklich großes Glück, mal ganz im Ernst, weil sie rauskam aus Königsberg, noch ehe die große Zerstörung begann und ehe die großen Flüchtlingszüge einsetzten, ja. Sie ist dann noch ziemlich wohlbehalten, dann angekommen, ein Teil der Verwandtschaft ist dann in diesen unsäglichen Leiden, sind die hineingekommen, manche sind dann nach Russland verschleppt worden und kamen viel später. Also das sind alles große, lange Geschichten, die ich jetzt hier nicht ausbreiten will. Wir jedenfalls und ich in Rottweil, dann bin ich sozusagen geboren. Insofern konnte ich immer sagen, ich bin ein echter Rottweiler, aber wie gesagt, mit dieser Einschränkung. Der Name Safranski weist ja auch darauf hin, dass es irgendwo nach Osten hinweist. Ist ja nicht unbedingt ein schwäbischer Name. Und ich muss sagen, interessant war dann schon auch für uns als Kinder spürbar, dass Heimatvertriebene doch so eine Diaspora, doch so ein Kreis für sich war.
Ihr Vater offenbar war auch nicht. Vorsitzender der Gruppe dort.
Und mein Vater,
dort.
Der war dann auch Vorsitzender. Ich kann mich nur erinnern, dass am Samstag Vormittag, da waren immer so Herren unserer Wohnung, die sehr, sehr laut sprachen, so dass die Nachbarn meine Mutter fragten, streiten die sich? Nein, sagte meine Mutter, Ostpreußen reden so laut. Und das waren dann von Bredo, von Kettelhott und so weiter. Und später ist mir dann klar geworden, dass ja diese Flucht und Vertreibung, diese Heimatvertriebenen, die da zusammenhockten, dass da ja auch dann eine soziale Gemengelage entstand. Früher hätte ja ein von Kettelhott mit einem Kleinbürger Safranski ja nie zusammen in einer Stube gesessen. Nach der Vertreibung waren sie da in einem gewissen Sinne alle so ein bisschen gleich. Ja?
Und weil der Vater ein Jurist und Sozialdemokrat tagsüber auch zu tun hatte, wuchs der kleine Rüdiger anscheinend vor allem unter den Fittichen der Oma auf, die sie später mal nannten, eine Piet Kong.
Ja, die war eine sehr strenge Pietistin und da meine Mutter auch bei der Post arbeitete, um Geld zu verdienen nach dem Krieg, war es diese Großmutter, die uns unter den Fittichen nahm, mich und meine Schwester. Und ich muss sagen, da lernte ich so eine Unterscheidung, die in verwandelter Form später immer noch eine Rolle spielte. Nämlich bei den Pietisten gibt es das Weltliche und das Geistliche. Ja, weltlich ist das Sündige und das Geistliche ist das Ernste, das Fromme und so weiter. Eine fromme Welt und eine weltliche Welt. So, nun war aber mein Vater jemand, der jedem, der es hören wollte, sagte, er ist Heide. Das heißt, er gehörte wirklich nun zur weltlichen Welt. Ja, ich habe später endlich begriffen, dass wenn es nicht zu zerreißenden Widersprüchen führt, kann so etwas eine sehr wohltuende Freiheit sogar erzeugen.
Also so ein lustvolles sowohl als auch. Man
genau,
muss sich nicht auf eine Seite schlagen und kann sich an der Stelle jetzt auch mal bedanken. Übrigens, so wie ich es verstanden habe, beim tollen Deutschlehrer, der sie auf die Reise geschickt hat. Ein Herr Rebstock, glaube ich.
Ja, das ist doch immer sehr wichtig, was für Lehrer man hat. Denn die können ganz große Anregungsfiguren sein. So war das mit meinem Lehrer Rebstock. Der war damals dann noch Referendar, kam dann frisch an die Schule, war selber noch voller Begeisterung und begeisterte uns auch für Literatur und machte mit uns noch so private Lektüren. Und da lernte ich dann Kafka. Im offiziellen Kanon war zum Beispiel Kafka noch gar nicht vorgesehen in der Schule, aber das lasen wir dann zusammen mit unserem Rebstock. Und von meinem Lehrer Rebstock hörte ich auch zum ersten Mal den Namen Heidegger, dieser große Philosoph, über den ich dann ja später auch ein Buch geschrieben habe. Und ich werde nie vergessen, wie er erzählte von diesem wunderlichen, der war dann schon damals alt, der Heidegger, der einen Vortrag über Hölderlin halten sollte und er kam nicht und es war Schnee gefallen draußen, eine Winternacht und dann kam verspätet der Heidegger durch die Tür rein, da wehte gleich ein Schneewind in die Stube hinein und er schüttelte den Mantel aus und alles saß im Schneegestöber und er fing also an, über Hölderlin zu reden. Und ich muss sagen, solche Erzählungen, ja, das ist bei mir so drinnen geblieben. Für mich blieb von da an Heidegger eine Figur, die aus der Winternacht kommt, ein Schneegestöber veranstaltet und über Hölderlin redet. Das war's.
Das macht auch Ihre Bücher so lesbar, Herr Safranski, dass das Sinnliche da seinen Platz hat. Und über die Romantik werden wir nachher auch noch sprechen. Auf jeden Fall hat er wohl eine Flamme in Ihnen entzündet, der Lehrer, sodass Sie nach dem Abi 64 studiert haben, Philosophie und Germanistik im Wesentlichen in Frankfurt und Berlin. Ja, dann sind wir aber auch schon in den bewegten Jahren. Um 68 herum waren Sie da eher sympathisierender Zaungast oder mittendrin untergehackt?
Nein, ich war dann schon richtig mittendrin. Eigentlich ging es schon so ein bisschen 66 los. Vorher, als Studenten, war man auch immer per Sie. Und man ging auch mit Krawatte noch in die Vorlesung. Nicht immer, aber manchmal. Ja, und dann auf einmal, dann fegte eine, ja, es war ja vor allem erstmal eine Kulturrevolution. Auf einmal waren die Umgangsformen anders. Das ging alles ziemlich schnell. Auf einmal ging das los, ja, mit Wohngemeinschaften. Na gut, berühmt wurde die Kommune, aber das war ja sozusagen nur so diese Spitze des Eisbergs. Man lebte ganz anders zusammen. Das alles ist das Unterfutter. Das Politische spielte natürlich auch eine große Rolle, aber für uns vom Erlebnis waren diese neuen Lebenstatsachen so wichtig. Und dann kam diese Musik, ja, dieses Lebensgefühl, das mit der Musik, diese, ja, diese Pink Floyd und diese
The Doors.
Ja, Beatles waren da schon, The Doors und so weiter. Und die hörte man und man lag dann auf dem Boden und hörte, spielte sich diese Platten vor.
Und rauchte was?
Ja, doch, ich hatte auch, weil ich ja sowieso Raucher war, habe ich dann auch ein bisschen Hasch natürlich geraucht. Doch, doch, das habe ich auch alles. Also ich habe im Unterschied zu Bill Clinton, habe ich wirklich inhaliert. Ja, das sollte man doch noch mal
dazu
sagen.
Aber das kommt heute nicht mehr in die Pfeife.
Also das waren vor allem so 2-3 Sommer, ja, die etwas Unvergessliches hatten. Und deswegen habe ich mich auch nie jetzt diesen rückwirkenden, zerknirschten Betrachtungen über 68, konnte mich auch nie anschließen. Nein, es war eine zum Teil großartige Zeit. Und dann die Literatur über die Orgasmus-Schwierigkeiten, war alles sehr, sehr abwechslungsreich.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Rüdiger Safranski. Philosophiert über das Denk- und Lebbare.
Und jetzt weiß ich nicht, ob er auf Partys oder auf Feiern sagt, falls ihn mal einer nicht kennt, ich bin Autor oder ich bin Privatgelehrter oder sagen Sie, ich bin Philosoph?
Nein, ich sage eigentlich, ich bin Schriftsteller. Ich sage manchmal dann dazu, ich bin philosophierender Schriftsteller. So.
Wir haben unsere Kollegin Katharina Willinger mal hinausgeschickt in ein Café mit einer Frage.
Wenn ich dir jetzt das Stichwort gebe, Philosophie, an was denkst du?
Philosophie? Oh, eher so an Mittelalter, Griechen oder irgendwie, keine Ahnung, Statuen, irgendwie Philosophen, griechisch Götter, irgendwas.
Wer ist denn der bekannteste Philosoph, der dir auf Anhieb einfällt?
Boah. Das ist jetzt echt auf die Schnelle. Ich kenne bestimmt Sokrates. Ja, genau, Sokrates zum Beispiel. Ja.
Gibt es denn so einen Spruch, der dir auf Anhieb einfällt?
Boah, nee, bin ich nicht so bewandert. Das ist jetzt echt auf die Schnelle. Lebe im Hier und Jetzt und nutze den Tag, ja, oder die Zeit. Nicht die Vergangenheit, nicht die Zukunft, sondern das Jetzt.
Was haltet ihr denn von dem Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß?
Stimmt oft.
Oder ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Irgendwie, man lernt ja jeden Tag irgendwie was dazu. Und man wächst ja jeden Tag ein Stück weiter mit seinen Erfahrungen und allem. Also man lernt ja wirklich nie aus.
Andreas, was hältst du denn von diesem Spruch? Ich denke, also bin ich.
Keine Ahnung. Ich denke, also bin ich. Ja, macht schon Sinn, aber keine Ahnung.
Ich glaube, die meisten Menschen denken viel zu wenig.
Denke, nie gedacht zu haben. Denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Wenn du denkst, aber in Wirklichkeit denken tust du nie.
Wow, da müssen wir jetzt drüber nachdenken, über den letzten, über das Feuerwerk. Ansonsten ist geblieben, die meisten denken vielleicht zu wenig. Wie geht's Ihnen mit dieser kurzen Stichprobe zur Philosophie?
Ja, ist ja nicht ganz deprimierend, was wir da hörten, nicht? Also wenn man dann mit einigen schönen Sätzen so konfrontiert, ja, ja, dann kommt doch was. Naja, ich denke mal, es gibt eine unterschwellige Bewunderung der Philosophie, die nicht genau weiß, was sie da eigentlich bewundert. Ne? Aber es gibt so eine Respekthaltung. Das ist doch auch auffällig. Auch in der Verlegenheit, die sich manchmal hier in den Reaktionen zeigt. Man merkt, es ist nicht etwas einfach Gleichgültiges. Das nicht.
Und die tiefe Ahnung, man sollte und könnte doch von so vielem, so viel mehr wissen, weil es uns auch gerade so leicht gemacht wird. Und auch durch Sie zum Beispiel leicht gemacht. Ich habe dieses dicke Buch jetzt zwischen uns, Romantik, eine deutsche Affäre. Jetzt werfe ich mal ein paar romantische Bilder, Splitter hier rein. Gefühl ist Reichtum. Oder verliebt ins Verliebtsein. Ich-Seligkeit, Geschmack fürs Unendliche. Aber all das müsste doch einem strengen analytischen Denker eher suspekt sein. Dieses,
naja,
Schwelgerische.
Der strenge analytische Denker ist auch nur das halbe Leben. Also, es ist ja so, unser Leben spielt sich in einer kleinen Zone von Rationalität und Bewusstheit ab. Und die große Menge dessen, was wir leben und erleben, liegt jenseits dieser strengen, analytisch-rationalen Betrachtungsweise. Das heißt, jeder ist ein ganzer Kontinent und die Rationalität bewohnt den Küstenstreifen.
Nicht mehr.
nicht viel mehr.
Sagt der Philosoph und wirklich klare Denker Safranski.
Und deswegen auch, ich muss Ihnen sagen, mich interessiert auch nicht eine Philosophie, die sich zu viel auf ihre Rationalität einbildet. Das erzeugt bei mir ziemlich schnell Langeweile. Ich liebe Philosophie, die sich vortastet in die nicht rationalen Bereiche, die gewissermaßen so ein Lichtstrahl in die ganzen Dunkelheiten, von denen wir umgeben sind, dort hineinwirft. Das macht mich neugierig. Also Habermas zum Beispiel interessiert mich an diesem Punkt wirklich weniger als Heidegger. Heidegger ist dann für mich dunkler und deswegen faszinierender für mich.
Als 68er hätten Sie aber vor 40 Jahren vermutlich gesagt, das ist dunkel, gefährlich, bisschen krude, die Romantik.
Ja und nein, muss ich Ihnen sagen. Ach, wenn wir da noch mal drauf kommen, 68 war einerseits rationalistisch. Ja, man las Marx, wir lasen Marx. Das Sein bestimmt das Bewusstsein und die Ökonomie. Und was haben wir das Kapital von Marx hin und her gewendet? Also das waren sehr, sehr rationale Anstrengungen. Gleichzeitig war aber der sonstige Geschmack, der kulturelle Geschmack, der war, ja, wir sprachen und wir deuteten das ja schon an, man hört Pink Floyd, man hörte die Doors. Das sind ja dionysische, verzaubernde, irrationale, gefühlsstarke Komponenten. Das heißt, das gehörte natürlich auch in diese Zeit. Also insofern war man rational und zugleich lustvoll irrational.
Und dazu diese Sehnsucht, die Welt möge eine ganz, ganz andere und bessere werden, hat ja auch was utopisch-romantisches, oder?
Ja, so großformatig dieser Traum der besseren Welt. Natürlich, ich würde im Übrigen sagen, biografisch schadet es überhaupt nichts, wenn man diesen Traum auch mal eine Weile träumt. Zum Realisten wird man früh genug.
Ich meine, jetzt gibt es ja viele, die sagen, dieses rauschhafte, dunkle hat Deutschland wirklich ausgelebt im 20. Jahrhundert. Die sehen so eine Linie von der Romantik ins Dritte Reich, dieses mystische und todessehnsüchtige.
Also, wir müssen hier verkürzen und deswegen muss ich robust formulieren. Und wenn ich robust und zugespitzt formuliere, dann halte ich dieses Gerede, dass gerade das Irrationale, das Romantische in den Nationalsozialismus getrieben hat, für eine riesengroße Lüge. In Wirklichkeit hat eine ganz andere Gesinnung in den Nationalsozialismus getrieben, dass Leute sich am jüdischen Eigentum bereichern konnte, die Bereicherungssucht, also eine ganz rationale, kalte, berechnende, egoistische Haltung. Dieser Biologismus, jetzt in der Ideologie der Nazis, hat mit Romantik nun auch überhaupt nichts zu tun. Ja, also auch der Ökonomismus, der in dieser Zeit herrschte. Wissen Sie, mir kommt es manchmal so vor, dass man so einen Nebenschauplatz eröffnet, dann sagt man, Romantik hat was mit dem Nationalsozialismus zu tun, um die ganz alltäglichen, viel mächtigeren Verhaltensweisen der Menschen, die, wenn sie schlecht gelenkt werden, in so ein Unheil wie den Nationalsozialismus führen, um die so ein bisschen draußen vorzulassen. Ja, also, wenn man über dieses Thema ernsthaft redet, über Nationalsozialismus, dann reden wir nicht über die Romantik, sondern dann müssen wir wirklich über andere Dinge reden.
Und es hat ja auch was von...
Das wollte ich auch mal hier in dem Buch auch mal klarstellen.
Überhöhung, wenn man dann gleich den Satan herbei holt, um Hitler zu erklären. Ja. Sie selber schreiben am Ende Ihres Buches, Sie bedauern heute, dass es eher so ausgewogen und nüchtern allerorten zugeht. Sie wünschen sich da eine Prise mehr Idealismus, Utopie, auch Schwärmerei?
Ja, doch. Es gibt ein Lieblingswort von dem Schiller aus Don Carlos. Da sagt der Marquiposa zur Königin, was die Königin dem Don Carlos weitersagen soll. Und dieser Satz lautet, sag ihm, dass er für die Träume seiner Jugend soll Achtung tragen, wenn er Mann sein wird. Und das finde ich einen hinreißenden Ausdruck, die Achtung für das in uns, was über den bloßen Realismus hinausgeht. Dieses Unbescheidene, das Verträumte, das Schwelgerische, das Schwärmerische auch. Wissen Sie, das ist gewissermaßen so unser Mehrwert. Ja, gegenüber Realismus, das ist unser Mehrwert.
Dann wandert Rüdiger Safranski manchmal auch durch den nahen Schwarzwald oder schaut nachts zum Vollmond?
Ja, das mache ich gerne. Und vor allem im Markgräfler Land, das ist einer der schönsten Landschaften. Ja, dann denke ich, wer hat diese Bühne bereitet? Das ist ja unglaublich, dass es so schön sein kann. Im Herbst zum Beispiel, wenn es bunt ist. Also, und man blickt rüber zu den Vogesen und in die burgundische Pforte. Und manchmal kommen da die Winde, die Rhone rauf, bis in den, ins Markgräfler Land und nordafrikanischer Sand liegt auf den Dächern. Na, also, da hat man die Ferne doch in der Nähe.
1:1 der Talk. Heute mit Rüdiger Safranski, einem Meisterbiografen, kann man sagen. Und Denker. Der dachte wohl auch gut 20 Jahre drüber nach, bis er seine Freundin dann vor 7 Jahren heiratete.
Naja, lange Verlobungszeit. Ja, ja, nein, aber ich war ja eben auch schon vorher das eine oder andere Mal verheiratet und beim letzten Mal.
Ach so, das
Mal,
wusste ich gar nicht.
Ja, ja, doch, doch, doch.
Wie oft
ich war dann schon 2-mal verheiratet gewesen und immer nach 7 Jahren, ja. Sprichwörtlich ging es dann zu Ende und diesmal haben wir uns lange, lange schon wunderbar zusammengelebt, ehe wir dann auch geheiratet haben. Ich finde das mit der Form des Heiratens irgendwie doch ganz schön, weil es ja doch eine Art von Versprechen ist und so, dass man, wenn man sich was wechselseitig verspricht, dann verspricht man sich ja vom anderen was und das ist ganz schön.
Das sagt der ehemalige 68er. Der lange lebte in Berlin und München und jetzt in Badenweiler im Schwarzwald. Also in beiden Metropolen wird man sagen, ein Kaff.
Also Badenweiler ist weder ein Dorf noch eine Stadt, sondern es ist so ein Kurort, alte Bäderarchitektur. Das finde ich eigentlich sehr schön. Und Tschechow war da, überhaupt russische Autoren. Das war so wie Baden-Baden und Badenweiler, die kleine Schwester, war eine Anlaufstelle für Leute, so auch aus der Welt des Geistes. Der Heidegger war übrigens auch dort, der Karl Jaspers, der Philosoph, war dort, um sich zu kurieren. Der
also brauchen
Hesse war dort.
Große, ja, also Gedanken nicht den Dunstkreis großer Städte.
Genau so ist es. Es muss nicht immer die große Stadt sein. Es ist natürlich so, in unserem Lebensmodell ist es so, dass wir in Badenweiler sind und wir haben unsere Berliner Wohnung auch noch und ich brauche dann auch immer mal wieder die Stadt und dann fahren wir nach Berlin. Man hat dann doch eine Sehnsucht nach den Stadtneurotikern und nach den Hysterien dort und nach der Unruhe, auch der produktiven Unruhe, und die befriedigt man eine Weile und dann kann man wieder beruhigt nach Badenweiler zurückkehren.
In das Haus, das einen über den Tisch zog, wie mir zugetragen wurde. Sie haben sich richtig verliebt in dieses, klassizistische.
Genau gegenüber am Schlossplatz, genau gegenüber stand dann mal ein Haus zu verkaufen, das wir uns sowieso schon verguckt hatten, so ein altes Kavaliershaus. Und da war es wirklich diese Gelegenheit, dachten wir so, das machen wir jetzt. Das ist die Wundertüte Leben, die manchmal solche Überraschungen enthält.
Ihr Lehrer Adorno sagte ja mal diesen berühmten Satz, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Sprich, in dieser Gesellschaft mit all ihren Zwängen kann sich keiner zu seiner innewohnenden Ganzheit ausbilden. Ihnen ist es trotzdem gelungen.
Naja, Adorno selber hat es sich auch ganz gut eingerichtet im Falschen, ja. Also das ist einer dieser pointierten, etwas überdrehten Sätze, wobei man im Übrigen noch dazu sagen muss, das vergisst man, der Zusammenhang, in dem Adorno das so formulierte. Der Zusammenhang war Inneneinrichtung. Da geht's gar nicht um die ganz großen Fragen, sondern da geht es um Inhalt. Also in der falschen Ausstattung einer Wohnung, da lässt sich nicht ordentlich leben. Das war eigentlich gemeint.
Oh Gott, so kann man das runterbrechen?
Ja, so muss man das in diesem Fall runterbrechen, ja. Aber es ist trotzdem, ist er dann auch wieder, der Adorno, nicht so ganz falsch interpretiert, weil er natürlich wir leben in der falschen Veranstaltung. Ne? Das war so sein philosophischer Eros, einem das eben sehr deutlich zu machen und dass wir eigentlich nur halbwegs erfüllte Augenblicke haben in der Kunst. Aber sonst ist alles ja ganz furchtbar.
Und darum bewegen Sie sich wahrscheinlich auch gern in dieser deutschen Wunderzeit um 1800, wenn man sich das anguckt. Kant, Goethe, Schiller, Beethoven, Humboldt, Schelling, Novalis, Kleist. Man hat so das Gefühl, obwohl die in all diesen kleinen Staaten damals saßen, weit weg vom Globalen heute, es hatte was Gewaltiges, Schillerndes, Geräumiges auch im Vergleich zu uns.
Übrigens könnte man daran ein Lob des Föderalismus knüpfen. Gerade Deutschland damals, 1800, war eben keine geschlossene Nation, wie der Nachbar Frankreich zum Beispiel mit der großen Metropole Paris.
Die allerdings auch große Köpfe hatten.
Auch große Köpfe, ja. Aber in Frankreich damals schon wunderte man sich, dass in diesem zerstückelten, kleinräumigen Land wie Deutschland in den Ecken und Nischen diese Genies hausen. Ja? Also sagen wir mal so, die Tatsache, dass es eine Vielfalt von Territorien, Fürstentümer und so weiter gegeben hat, hat rein faktisch in dieser Zeit nicht den kulturellen Schwung gebremst, sondern auf so eine vertrackte Weise geradezu befördert.
Und ich glaube, wenn Sie eine Zeitmaschine hätten, da würden Sie schon gern mal hinreisen.
Da würde ich doch ganz gern. Ich würde auch so das Gefühl haben, ich kenne das dann alles. Und man kennt, wenn man in Weimar oder in Jena damals war, dann brauchte man nur über die Straße zu gehen, dann ist das schon eine Begegnung zwischen Klassik und Romantik. Ja, alles hängt dicht beisammen. Übrigens auch die erste Wohngemeinschaft, die jungen Romantiker dort in Jena etablieren. Ich glaube, man hätte besonders in dieser jugendlichen Phase der Romantik damals, also da würde ich das Gefühl haben, da wäre ich sofort ganz gut zu Hause.
Und welcher Titan ist als nächstes dran? Oder gibt es auch mal eine Frau, deren Leben?
Nein. Ja, in einem Buch es gibt große kommt. Frauen und so weiter. Aber nein, jetzt bin ich wirklich dabei, diesen Zyklus, den ich da geschrieben habe, in dem ich über Schiller geschrieben habe und dann über die Freundschaft Goethe, Schiller. Jetzt bin ich dabei, ein großes Buch fertigzustellen. Das wird dann im nächsten Jahr erscheinen. Und das ist über Goethe.
Und über den gibt es doch schon Goethe. Das eine oder andere Buch.
Ja, und über Goethe gibt es also unendlich viel. Und es wird trotzdem ein Buch. Mir kommt es so manchmal vor, dass ich da geradezu eine Nebelwolke von Gerede auch über ihn rübergelegt hat. Ich puste das alles weg und in dem Buch wird man Goethe insofern wieder frisch und unmittelbar erleben können, als ich arbeite nur mit unmittelbaren Quellen, nur mit seinen Tagebüchern, mit seinen Briefen, mit seinen Werken. Goethe war nicht nur ein Meister von Werken, sondern ein Meister in der Gestaltung des Lebens. Das Leben selber als eine Art Werk zu sehen, dass man gestalten kann. Man hat natürlich längst nicht alles in der Hand, weil so viele Zufälle, Schicksal und so weiter eine Rolle spielt. Aber das, was einem das Schicksal und die Umstände zuspielen, daraus etwas zu machen. Deswegen wird es auch ein Buch über das Kunstwerk des Lebens sein und über die allmähliche Verfertigung Goethes durch Goethe selbst. Das ist das Thema dieses Buches.
Die schwerste Aufgabe, zu werden, was man ist.
Ja.
Für alle, ob sie nun Philosophen sind oder nicht. Ja. Herr Safranski, schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
So gingen wir vor gut 12 Jahren auseinander. Und natürlich ist auch sein großes Goethe-Buch ein großer Erfolg geworden. Unterzeile: Kunstwerk eines Lebens. In gewisser Weise dürfte das auch auf Rüdiger Safranski zutreffen, der heute seinen 80. feiert. Wir gratulieren. Uns hat er seit diesem Gespräch freilich noch mehr Porträts geschenkt, wie die über Hölderlin oder Kafka. Und da ist noch dieser Band mit dem Titel »Zeit«, was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen.